Apostelgeschichte 10, Vers 34 und danach Vers 40 weiter. Da öffnete Petrus seinen Mund und sagte: Nun erkenne ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Und jetzt weiter, Vers 40 in Bezug auf Jesus. Ihn hat Gott am dritten Tag auferweckt und hat ihn offenbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott vorher erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott zum Richter der Lebendigen und der Toten verordnet ist. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die Gläubigen aus den Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde, denn sie hörten, dass sie in Sprachen redeten und Gott hoch priesen. Da antwortete Petrus: Kann denn jemand das Wasser verweigern, dass diese nicht getauft werden, die den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Da baten sie ihn, einige Tage da zu bleiben. Soweit der Bericht aus dieser Begebenheit im Hause des Cornelius. Ich bitte, dass wir als nächstes zum Gebet aufstehen und es ist Freiheit aus der Mitte zu beten. Wir stehen. Lieber Heiland, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen besonderen Sonntag. Danke, dass wir hier zusammenkommen dürfen, dass wir auch dich hochpreisen können, dir die Ehre geben wollen für alles, was du an uns tust. Und ganz besonders, Herr, dass wir auch heute uns an diesen Pfingsttag erinnern dürfen, dass wir auch in deinem Wort ganz genau beschrieben haben, was an dem Pfingsttag geschehen ist, als die Apostel und die anderen, die 120 dort in Jerusalem zusammen waren und als du deine Verheißung erfüllt hast und dass der Heilige Geist auf sie herabkam und diese Kraft, diese Freude ihr Leben erfüllte und du so dadurch, Herr, wirklich ein besonderes Wachstum deiner Gemeinde geben konntest, dass dein Werk sich von da an explodiert hat und sich weiter ausgebreitet hat. Danke für die Kraft deines Geistes, Herr. Es ist nicht menschliches Können gewesen. Es ist nicht perfekte Organisation und Planung gewesen. Es war der Heilige Geist. Und du, Geist Gottes, bist ja auch derselbe noch heute. Und du hast auch diese Kraft, die Menschenherzen verändern kann, die auch deinen Kindern besondere Kraft geben kann, so zu leben, dir wohlgefällig zu leben, zu deiner Ehre zu leben und auch wirklich durchzuhalten, im Glauben weiterzugehen und festzustehen. Danke, Heiland, dass wir auch heute Pfingsten feiern dürfen. Und ich bitte dich, dass du auch uns helfen möchtest, die wahre Bedeutung dieses Pfingstgeschehen so recht zu verstehen und dass auch das Praktische, die Auswirkung dieses in unserem Leben auch nicht fehlen würde. Hilf du bitte, Heiland. Wir wollen auch mit dem Liederdichter singen und dich bitten, send, o Herr, den Heiligen Geist auch auf uns, dass auch wir diesen besonderen Segen, diese besondere Kraft in unserem Leben, auch bei uns als Versammlung, erleben und verspüren könnten, dass du wirken könntest, dass du die Freiheit und den ersten Platz in allen Dingen haben könntest, in unserem persönlichen Leben, auch als Versammlung. Herr, wir brauchen dich. Und wir bitten dich, dass du dich bezeugen könntest und dass du auch eine Erweckung schenken möchtest. O Heiland, wir bitten dich darum, dass auch noch viele Menschen sich bekehren würden, dass Menschen dich liebgewinnen und dann Vergebung der Sünden empfangen und dir nachfolgen und dir dienen würden. Heiland, baue du dein Werk auf der ganzen Erde. Denken auch an all die anderen Orte, wo sich deine Kinder versammeln. Gib du deinen Segen, gib du auch dieses Feuer deines Geistes, sinnbildlich gesprochen, dass es unsere Herzen bewegen und erfüllen könnte und dass dein Werk sich noch weiter ausbreiten würde. Danke, dass du es verheißen hast. Danke, dass du es auch willst und dass du bereit bist, dass du den Geist Gottes gerne denen geben möchtest, die dich darum bitten. anbeten. So sagst du selbst in deinem Wort und dafür danken wir dir. Bitten dich, segne jetzt den zweiten Teil dieses Vormittag-Gottesdienstes, sei du in unserer Mitte und verherrliche dich. Bitten dich auch für heute Abend, wenn wir auch im Zentrum zusammenkommen wollen. Auch da bitten wir dich, o Heiliger Geist, sei du unter uns, leite du alles an, belebe du jedes Wort, das gesprochen wird, jedes Lied, dass es könnte nicht bloß gesungen werden, sondern dass es eine Kraft hätte, dass es zum Segen werden würde und dass es Menschenherzen treffen und ansprechen könnte. Wir brauchen dich. Wir brauchen dein Wirken unter uns und danken dir, laden dich ein, unter uns zu verweilen und loben und preisen dich. Amen. Amen. Wir setzen uns bitte wieder. Für die Wortbetrachtung heute wollen wir von dem ersten Vers aus Apostelgeschichte 2 ausgehen, den wir heute schon in der Lektion eigentlich gelesen haben. Und ich möchte den ersten Teil des ersten Verses in Apostelgeschichte 2 noch einmal wiederholen. Es heißt hier so: Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war. Als dieser besondere Tag erfüllt war, etwa im Jahre 30 nach Christus, etwa 2000 Jahre zurück, und etwa 120 Menschen dort in Jerusalem zusammen waren und eigentlich darauf gewartet haben, auf diesen Tag sich vorbereitet haben, dafür gebetet haben und dann endlich an diesem Sonntag, heißt es, und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, da waren sie alle einmütig an einem Ort zusammen. Und plötzlich kam die Verheißung des Heiligen Geistes auf sie herab. Und dieser Tag, bin ich überzeugt davon, ist bei den Jüngern oder bei allen, die in diesem Raum in Jerusalem dort zusammen waren an diesem Sonntag, niemals in Vergessenheit geraten. Es war für sie ein ganz besonderer Tag. Es mag sein, dass manche Geschichtsschreiber nichts von diesem Tag erwähnen. Wir lesen zum Beispiel von Geschichtsschreibern jener Zeit, da war zum Beispiel ein Josephus, der hat geschrieben von Jesus manches. Es ist auch eine geschichtliche Tatsache, dass Jesus beim Passafest dort in Jerusalem gekreuzigt wurde. Und da, wir lesen auch von Geschichtsschreibern, dass Jesus als Auferstandener später gesehen wurde. Aber vom Pfingsten hören wir vielleicht nicht viel in den Geschichtsbüchern. Auch wenn die anderen Menschen vielleicht nichts von Pfingsten so viel gemerkt haben, aber die Jünger, die da in Jerusalem zusammen waren, einmütig an einem Ort zusammen waren, die werden es ganz bestimmt bemerkt und nie wieder in ihrem Leben vergessen haben. Als ich kleiner war und noch als Schüler in der Schule war, mochte ich das Fach Geschichte nicht unbedingt sehr. Es war nicht mein Lieblingsfach und doch gehörte es zu dem Unterrichtsstoff dazu. Aber ich habe irgendwie gefunden, je älter man wird, desto mehr interessiert es einen. Jetzt tut es mir manchmal leid, dass ich damals besser nicht aufgepasst habe. Als wir jetzt vor kurzem in Kanada waren, hat mich interessiert, ich habe mich etwas mit der Geschichte von den States, die Vereinigten Staaten, also Amerika, klein wenig befasst. Und kurz einleitend eine Begebenheit. Im Jahre 1776, am 4. Juli 1776, fand in Philadelphia, das ist eine Stadt dort in den States, ein Kongress, eine Zusammenkunft statt. Das war schon der zweite kontinentale Kongress. Und an diesem besonderen Tag, am 4. Juli, wurde bei dieser Meeting endlich die Erklärung der Unabhängigkeit verfasst und bestimmt und abgestimmt. Das war ja so, dass bis dahin waren ja hauptsächlich oder sehr viele Engländer nach Amerika gekommen, haben dort das Land eingenommen und so waren in ganz Amerika mehrere englische Kolonien und die alle lebten noch unter der Regierung von der königlichen Krone von England. also ganz Amerika sozusagen, was wir heute Amerika nennen, stand noch unter, zumindest so weit wie es schon erschlossen war, unter der Herrschaft von König von England. Aber mit den Jahren wurden die Menschen dort natürlich immer unzufriedener und die wollten unabhängig werden, die wollten Freiheit haben. Sie haben gesagt, England ist so weit weg und ist so klein, wir sind hier ein viel größeres Land, wir wollen ein eigenes Land werden. Und das hat Not gegeben, das hat Krieg gegeben. Die haben einander umgebracht und es hat Jahre gedauert, bis es dahin kam, dass Amerika ganz selbstständig und endlich als USA, United States of America, Vereinigte Staaten von Amerika, dann ernannt wurde. Aber an diesem Tag, an dem 4. Juli 1776, wurde eine sehr wichtige Urkunde festgelegt. Das war ein großer Schritt zu der völligen Unabhängigkeit oder zur völligen Gründung von ganz Amerika später. Aber das Interessante an dem ist, dass man später gefunden hat, an demselben Tag, am 4. Juli 1776, hat der König von England bei sich zu Hause in England, der König George III., der hieß Georg Frederick, noch irgendwie anders, auf jeden Fall, der zu jener Zeit eigentlich König war, der hat ein Tagebuch geschrieben und er hat an dem Tag zu Hause bei sich in England einen Tagebucheintrag gemacht und der hat das dann ungefähr so in seinem Tagebuch aufgeschrieben. Er hat gesagt, nichts Erwähnenswertes oder Wichtiges heute passiert. Ich weiß nicht, hat er nicht besser gewusst oder hat er es ignoriert, aber auf jeden Fall, während in Amerika ein großer Schritt zur Freiheit, eine große Freude, ein ganz besonderer Tag stattgefunden hat und Amerika einen großen Tag erlebt hat, hat der König, dem eigentlich dieses Gebiet unterstellt war, gesagt, an dem Tag ist nichts Wichtiges passiert. War es vielleicht auch so ähnlich mit Pfingsten? Die 120 Jünger, die da zusammen waren, die haben etwas Gewaltiges erlebt. Wir hörten schon von dem gewaltigen Wind, das Brausen eines gewaltigen Sturmes oder Windes. Sie haben eine besondere Kraft, eine besondere Freude erlebt und viele andere Menschen haben an dem Pfingstsonntag wahrscheinlich auch bloß geschrieben, nichts Erwähnenswertes heute passiert. Weißt du, wenn das bloß Ungläubige schreiben würden, würde ich das noch verstehen. Aber ich dachte noch einen Schritt weiter. Kann es sein? Kann es sein, dass auch heute, wenn der Tag erst vorbei ist oder die ganzen Pfingstfeiertage vorbei sind, dass auch viele Menschen vielleicht, die sich sonst Christen nennen, wenn sie ein Tagebuch schreiben würden, auch vielleicht reinschreiben würden, heute mit Verwandten zusammen gewesen, von Sojaernte gesprochen, von dem Wetter und vielleicht noch ein paar Punkte, aber sonst nichts Erwähnenswertes passiert. Und so kann man an Pfingsten vorbeikommen, Pfingsten kann kommen, Pfingsten kann gehen. Man weiß eigentlich überhaupt nicht, wozu ist Pfingsten? Was feiern wir heute? Unter diesen 120 Menschen, die hier in Apostelgeschichte 2 zusammen waren, waren ja ganz einfache Menschen. Nichts besonders Geschulte, waren Männer und Frauen, da einige waren bloß Fischer von Besuch, bestimmt einige Hausfrauen, ein ehemaliger Zolleinnehmer, Zollbeamte, bestimmt einige Bauern, vielleicht einige Kekschen, die auch da einige bloß Dienerinnen, die auch mit dabei waren. Und Gott hat diese 120 Menschen genommen und hat mit ihnen angefangen, eine Gemeinde zu bauen. Diese Gemeinde, die gibt es bis heute noch. Etwa 2000 Jahre später, du kannst irgendwo auf die Welt fahren, du kannst sogar nach Bolivien gehen und dann landest du im Flughafen Viru-Viru und dann fährst du ungefähr 2 Stunden in ein ganz kleines, unwichtiges Dorf, das heißt Valle Esperanza, und dann kannst du da in eine Versammlung gehen und du wirst sehen, da sind Menschen zusammen, die zu dieser Gemeinde gehören. Und das, was Jesus angefangen hat, an diesem Pfingstentag zu bauen, wie wir schon hörten, 3000 Menschen auf einmal, diese Gemeinde gibt es heute noch, die existiert noch Und dem Feind wird es auch niemals gelingen, diese irgendwie auszulöschen, weil Jesus selbst sie baut. Aber was war das Geheimnis? Warum waren diese 120 Menschen, die Apostel, so erfolgreich? Alle anderen Organisationen, alle anderen Firmen, alles, was es damals gegeben hat, alle anderen Reiche und Länder, die sind schon alle längst untergegangen und sind neue gekommen und wieder untergegangen und wieder neue aufgekommen. Aber nicht die Gemeinde, die Jesus baut, die ist geblieben. Und als der Tag des Pfingstfestes gekommen war oder erfüllt war, wir haben hier einen ganz, ganz wichtigen und besonderen Tag in der Geschichte der Gemeinde Gottes. Wir haben einen ganz besonderen und wichtigen Tag auch im Leben jedes Einzelnen. Der Tag sollte auch wichtig sein für mich und auch für dich. Allgemein feiern wir vier besondere Feste während eines Jahres. Weihnachten, danach Ostern, also Karfreitag und Ostern, wenn wir das zusammenfassen. Und dann vor kurzem haben wir Himmelfahrt gefeiert. Und heute würde der vierte Feiertag sein, Pfingsten. Und kann es sein, dass Pfingsten vielleicht der am wenigsten verstandene Feiertag unter den Menschen oder sogar auch unter der Christenheit ist? Ich meine, Weihnachten ist ganz leicht. Jedes Kind kann es verstehen, ein Baby in der Krippe und so weiter. Auch Ostern können wir leicht nachvollziehen und leicht die Geschichte verstehen. Auch die Himmelfahrt, wir können es uns vorstellen, wie Jesus so in den Wolken emporgehoben wurde und verschwand vor den Augen der Jünger. Aber Pfingsten, wie können wir es besser verstehen? Ist dieser Feiertag weniger wichtig? Ich glaube nicht. Aber warum ist das so? Warum herrscht da so viel vielleicht Unklarheit über diesen Feiertag? Tag oder über das Pfingstgeschehen? Kann es vielleicht daran liegen, dass wir allgemein uns schwer vorstellen können, wer der Heilige Geist ist, wie der Heilige Geist ist? Und dass wir deshalb vielleicht nicht wirklich verstehen, was Pfingsten geschehen ist? Der Heilige Geist ist nicht etwas, was wir fürchten sollten. Als Kinder Gottes, auf keinen Fall. Der Heilige Geist ist derselbe Heilige Geist, der schon vor Grundlegung der Welt da war. Wir lesen schon auf den ersten Blättern der Bibel, dass der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und auch im Alten Testament immer wieder kommt er zum Vorschein, wie der Heilige Geist gewirkt hat und Menschen gebraucht hat. Und auch als Jesus dann persönlich hier auf Erden war, hat Jesus immer wieder vom Heiligen Geist gesprochen. Und es war ihm so wichtig. Und dann hier in Apostelgeschichte 2 sehen wir jetzt endlich, wie sich dieses erfüllte, wovon Jesus so oft geredet hat und wie dieser Heilige Geist jetzt die Herzen der Jünger erfüllt hat. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war. Bevor wir hier drauf eingehen, lasst uns einmal kurz stehen bleiben und zum Pfingsten im Alten Testament zurückgehen. Bruder Hans hat es schon kurz erwähnt, Pfingsten war im Alten Testament eins der drei jährlichen wichtigen Feiertage bei den Juden. Weiß jemand zufällig, was die anderen zwei sind? Wollen wir die kurz einmal aufzählen. Was ist der erste wichtige Tag, der meistens erwähnt wird im Alten Testament, wichtige Feiertag? Ist ganz leicht. Fängt mit P an, Passafest, genau, wir verbinden das mit Ostern. Dann der zweite Feiertag ist gerade dieses, es wird auch Fest der Wochen genannt. Und weiß jemand, was der dritte jährliche Feiertag war bei den Juden? Es fängt mit L an, Laubhüttenfest, Dankeschön, genau. Und dieses Fest war auch im Alten Testament also schon ein sehr bedeutendes, sehr wichtiges Fest. Lasst uns kurz einmal zurückgehen zu 5. Mose Kapitel 16 und ich werde uns hier Verse 9 bis 12 lesen, die von diesem Fest Pfingstfest handeln. 5. Mose 16, Vers 9. 7 Wochen sollst du dir zählen, von da an, wo man anfängt, die Sichel an die Saat zu legen, sollst du anfangen, 7 Wochen zu zählen. Und dann sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest der Wochen halten, mit einer freiwilligen Gabe deiner Hand, die du gibst, je nachdem dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist, der Fremde, die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, damit sein Name dort wohnt. Denke daran, dass du Knecht in Ägypten gewesen bist, und bewahre und halte diese Satzungen. Dieses Fest, was hier das Fest der Wochen in Vers 10 genannt wird, ist das Pfingstfest. Pfingsten, das Wort Pfingsten bedeutet einfach 50. Und Pfingsten wurde am 50. Tag nach Passa gehalten. Es heißt ja hier in Vers 11, in Vers 9, 7 Wochen sollst du zählen. 7 Wochen, genau 7 Wochen sind 49 Tage. Und wenn wir jetzt vom Sabbat anfangen, Sabbat ist ja Samstag, 7 Wochen zählen, kommen wir 49 Tage. Und wenn wir dann jetzt den Sonntag nach diesen 7 Wochen nehmen, das ist heute, der Sonntag nach Ostern, das ist der 50. Tag. Und das ist das Fest, das Sie im Alten Testament Jahr für Jahr feiern sollten und einhalten sollten. Was war das Besondere an diesem Fest damals schon im Alten Testament? Lasst uns kurz einige Kernpunkte dieses Festes ansehen. Bleiben wir bei diesen Versen, die wir gerade gelesen haben, in 5. Mose 16, in Vers 11. Was hier auffällig ist an diesem Fest, in Vers 11 heißt es: Und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn deinem Gott, du und dein Sohn und so weiter. Aber dieser erste Teil, du sollst fröhlich sein. Nummer eins, was wir festhalten wollen: Das Pfingstfest schon im Alten Testament war ein Freudenfest. Nicht etwas, wovor man Angst haben sollte oder was man sich so schwer machen sollte, traurig sein sollte. Nein, es war ein Fest der Freude. Gott sagt, du sollst fröhlich sein an diesem Pfingstfest. Die ganze Atmosphäre bei diesem Fest sollte eine Atmosphäre der Freude sein. Wenn wir weitergehen, den zweiten Teil des 11. Verses ansehen, dann fällt uns auf, dass Gott da eine längere Liste gibt von allen Menschen, die an diesem Fest teilnehmen sollten. Es heißt hier Sohn, Tochter, also du selbst natürlich, der Vater, sagen wir mal, das Haupt der Familie, dann heißt es dein Knecht, deine Magd, der Levit, der in deinen Toren ist, der Fremde, die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, alle sollten an diesem Fest teilnehmen. Nicht bloß für die Leviten oder für die Priester oder so, nicht bloß für einige Auserwählte aus dem Volk, sondern alle. Die Keksche, selbst wenn Ausländer auf dem Hof arbeiten, alle werden aufgerufen, an diesem Fest teilzunehmen, ohne Ausnahme. Und ein anderer wichtiger Punkt ist noch der 10. Vers. Es heißt hier, was sie an diesem Pfingstfest tun sollten. Dann sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest der Wochen halten, mit einer freiwilligen Gabe deiner Hand. Wir haben schon gehört heute, das Pfingstfest war eng verbunden mit der Ernte, mit dem Erntedankfest, wie wir heute vielleicht sagen würden. Und das ist auch tatsächlich so gewesen. Und der Punkt war hier, bei diesem Fest, sie sollten sich freuen und eine freiwillige Gabe für Gott bringen. Es war jetzt nicht etwas Gezwungenes, es war jetzt nicht gesagt, du musst 5% oder 10% oder was immer, so und so viel musst du geben, sondern hier war jetzt bloß gesagt, freue dich. Und Gottes Wort sagt ja, wenn wir vom Geben etwas abgeben, von einem Opfer sprechen, sollte es immer mit Freuden geschehen. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, einen anderen, das andere lohnt sich gar nicht. Aber dieses war jetzt hier eine Zeit im Jahr, wo sie sich freuen sollten und wo sie anerkennen, was Gott ihnen geschenkt hat, wie Gott sie beschert hat, auch in diesem Jahr, in ihrem Leben. Und jetzt sollten sie als Zeichen der Anerkennung und der Dankbarkeit Gott eine freiwillige Gabe bringen. Das war das ein Teil des Pfingstfestes im Alten Testament. Gott hat es so eingeführt, dass das Volk Israel Jahr für Jahr immer wieder so ein freiwilliges Opfer bringen soll. Er wollte sie daran erinnern, dass alles, was sie haben, dass es nicht ihres ist, dass es in Wirklichkeit nicht ihnen gehört. Gott wusste ja, wenn man an die anderen, vielleicht die Nachbarvölker von Israel gedacht hat, die immer bloß an sich und für mich gedacht haben und ihres festgehalten haben, dass es keine Freude, kein Segen darauf ist. Und so wollte Gott, dass sein Volk, das Volk Israel, schon im Alten Testament ganz klar lernen sollten, dass alles, was sie besitzen und haben und auch die Ernte, dass es alles von ihm kommt, dass es nicht ihnen wirklich gehört, sondern dass es ein Geschenk von Gott ist und dass er jetzt auch will, dass sie das anerkennen und ihm zurückgeben, dass sie ein freiwilliges Opfer von sich aus sagen, Herr, hier, ich bringe es dir, freiwillig. Es ist so wichtig, dass wir auch dieses in unserem Leben lernen, abgeben. In Judäa, noch bis zum heutigen Tag, in der Gegend, wo Jesus mit seinen Jüngern gewandelt ist und gepredigt hat, gibt es ja zwei besondere größere Seen, die uns bekannt sind. Einmal ist der See Genezareth und das andere ist, wer weiß, das andere große Meer oder See in der Gegend? Das Tote Meer. Die zwei Seen kennen wir alle bestimmt aus dem Neuen Testament besonders. Die zwei verschiedenen Meere, wenn ich sie jetzt so nenne, werden eigentlich durch dieselben Flüsse gespeist. Also dasselbe Wasser, was da vielleicht vom Hermongebirge und so weiter herunterfließt, vom Libanongebirge, und dann fließt es in den See Genezareth hinein, als erstes. Und wir könnten sagen, dasselbe Wasser fließt dann weiter durch einen Fluss und landet dann im Toten Meer. Aber zwischen diesen beiden Meeren besteht ein großer Unterschied, ein riesiger Unterschied. Der See Genezareth, der ist ein sehr schöner See. Da wimmelt es von Leben, von Fischen. Petrus und so weiter, die haben viel da gefischt. Jesus war auch auf diesem See oft gewesen. Und um den See herum, da sind Städte, eine Stadt am anderen, Hafenstädte oder vielleicht Dörfer besser gesagt, die da gebaut sind. Und da ist viel Leben um den See herum. Das Tote Meer ist ganz anders. Da ist nichts viel los. Ist alles tot, wie der Name schon sagt. Kein einziger Fisch in diesem See oder im Meer. Weißt du, was der Unterschied zwischen diesen beiden Meeren ist? Der große Unterschied, der einzige Unterschied liegt daran, also wir sagten schon, beide werden durch dasselbe Wasser eigentlich gespeist. Der Zufluss kommt aus demselben Wasser. Der Unterschied ist bloß, dass der See Genezareth, wenn er das Wasser bekommt, er gibt es auch weiter. Durch den Jordanfluss fließt es weiter südwärts und da in dem Wasser, in diesem See ist Leben. Das Tote Meer dagegen gibt kein Wasser weiter. Das Wasser, was da reinkommt, das bleibt doch da stecken. Geografisch natürlich, weil der Meeresspiegel so tief ist und das kann nicht noch tiefer fast fließen, nirgendwo. Deshalb, es sammelt sich da an und versickert bloß da und dann kommt das ganze Salz, das verdunstet da und so weiter. Der Unterschied zwischen einem lebendigen und schönen See und einem toten Meer ist, der See Genezareth gibt weiter. Das, was er bekommt, das gibt er gerne weiter und darauf liegt ein Segen. Das tote Meer dagegen gibt nichts weiter und ist, wie der Name sagt, ein totes Meer. Also Gott war es wichtig, schon im Alten Testament, dass das Volk Israel freiwillig geben sollte. Halten wir diese vier Punkte vom Pfingsten im Alten Testament einmal fest. Nummer 1, es war ein wichtiges Fest, ein Fest der Freude. Es war ein Fest für alle, jeder war mit eingeschlossen. Und ein besonderer Punkt bei dem Fest war, dass sie sollten eine freiwillige Gabe für den Herrn bringen. Jetzt wollen wir zum Neuen Testament übergehen. Und wir werden sehen, diese vier Punkte, die wir gerade erwähnt haben, dass wir sie auch im Neuen Testament, im neutestamentlichen Pfingstgeschehen ebenfalls wiederfinden können. Zum Beispiel Pfingsten war auch ein Tag, der sehr wichtig war. War ein wichtiger Tag im Leben der Kinder Gottes, der Jünger. Jesus hat viel von diesem Tag geredet. Jesus hat sie mehrmals ermahnt, sie sollten unbedingt in Jerusalem bleiben, bis sie den Pfingsttag erlebt haben. Das war Jesus so wichtig. Wenn ich aus Apostelgeschichte 1 bloß einmal den 4. und 5. Vers uns vorlesen darf. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, heißt es hier, befahl er ihnen, keine Option, keine, naja, wenn ihr wollt, könnt ihr, sondern Jesus befahl ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat in Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Auch in anderen Versen, Lukas 24, lesen wir auch, dass Jesus dieses befohlen hat, verordnet hat, bleibt zu Jerusalem, bis ihr Pfingsten erlebt. Das ist ein sehr wichtiger Tag in eurem Leben. Passt auf, dass ihr den nicht irgendwie, dass ihr den nicht verpasst. Schon während der dreijährigen Ausbildung seiner Jünger, wenn ich das so nennen darf, hat Jesus immer wieder von diesem besonderen Ereignis geredet. Wenn wir genug Zeit hätten, würde ich gerne alle Verse lesen, die ich hier aufgelistet habe, aber darf ich bloß vielleicht eins oder zwei uns vorlesen, zum Beispiel, bloß als Beweis, Lukas 11, Vers 13. Jesus spricht zu seinen Jüngern von dem Heiligen Geist. Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Hier in Jerusalem am Pfingsttag sehen wir, wer diejenigen waren, die ihn gebetet haben. Und der Vater hat ihnen den Heiligen Geist gegeben. Die Verheißung hat sich erfüllt. Nehmen wir noch den letzten Vers auf der Liste hier, Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird von mir Zeugnis geben. Auch hier spricht Jesus wieder. Dieser Tag wird kommen, wo der Heilige Geist auf euch kommen wird. Das war Jesus so wichtig. Und die Jünger haben es beachtet. Die haben es auch so genommen und die haben später, wie ich schon sagte, diesen Tag nie in ihrem Leben vergessen. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 11, wie Petrus sich hier vor der Gemeinde in Jerusalem verantworten muss, warum er zu einem Heiden ins Haus reingegangen ist, da gegessen hat und da sogar noch gepredigt hat. Und während er sich verantwortet, erwähnt er etwas Wichtiges. Er sagt in Apostelgeschichte 11, Vers 15 und 16, indem ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie genauso wie auf uns am Anfang. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat in Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Siehst du, wie Petrus hier nicht vergessen hat, diesen Pfingsttag in seinem Leben? Er sagt, als er das erlebt hat, ich weiß nicht, wie viele Jahre seitdem vergangen waren, aber als er bei diesem Gottesdienst dabei war, beim Cornelius im Haus, dann gingen seine Gedanken gleich zurück. Er sagt, das war ja wie auch bei uns damals am Anfang. Wisst ihr noch, als wir 120 dort zusammen waren? Das war ein Tag, das war ein Erlebnis. Und er erinnert sich noch weiter zurück und denkt, das war genau das, was Jesus damals uns gesagt hat. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Petrus hat diesen Tag nicht vergessen, weil er so wichtig ihm war. Also Pfingsten, auch im Neuen Testament, ein wichtiges Fest. Keiner sollte ins Tagebuch reinschreiben, heute ist nichts Wichtiges, Erwähnenswertes passiert. Gott bewahre uns davor. Wir werden auch sehen als zweitens, dass das Pfingsten im Neuen Testament ebenfalls ein Fest der Freude und der Kraft für die Jünger bedeutete. Wir fangen an mit Apostelgeschichte 2. Es heißt hier, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist, in Vers 4, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden und zu sprechen, wie es der Geist ihnen eingab. Jetzt steht hier nicht direkt, dass sie sich gefreut haben. Aber wenn wir den ganzen Bericht lesen, ich meine, wir merken, da ist Energie, da ist eine Freude, da ist etwas Besonderes. Und den 15. Vers muss Petrus sich verantworten und er muss eine Sache klarstellen und er sagt, die sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde am Tag. Menschen haben die Jünger so angeschaut und dachten, haben irgendwie den Gedanken bekommen, die sind betrunken. Also das zeigt mir, dass ihr Ganze, dass die Freude aus ihnen ausgestrahlt hat. Sie konnten vor Freude fast springen. Das war ein Fest der Freude. So freuten sie sich, dass manche sogar dachten, oh, naja, der freut sich irgendwie zu sehr, der wird wohl zu tief ins Glas reingeschaut haben. Aber Petrus sagt, nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Das war nicht, hat nichts mit Alkohol zu tun. In Apostelgeschichte 4, Vers 31, wir gehen schnell die Verse durch und hier ist eine andere Begebenheit, eine Gebetsstunde in einer Versammlung in Jerusalem. Und das heißt hier, und als sie gebetet hatten, bewegte sich der Ort, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freudigkeit. Seht, sie wurden hier mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie haben besonders die Nähe, die Gegenwart des Heiligen Geistes erlebt. Und sie stehen auf und reden das Wort mit Freudigkeit. Sehen wir die Freude, die im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist ist? Es ist nicht etwas Trauriges, nicht etwas nicht ein Grund zum Weinen. Apostelgeschichte 13, noch ein Beispiel, Vers 52. Die Jünger aber wurden erfüllt mit Freude und Heiligem Geist. Man kann das nicht trennen. Freude und Heiliger Geist. Pfingsten und Freude kann man nicht auseinanderreißen. Warum? Ganz einfach, weil die Freude die Frucht des Geistes ist. Wir alle kennen ja Galater 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe und gleich als zweites steht Freude. Der Geist Gottes wirkt diese Freude, bewirkt sie in uns. Wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben erleben, es bewirkt Freude. Und dann noch abschließend aus Epheser 5, abschließend zu diesem Gedanken. Epheser 5 möchte ich Verse 18 bis 20 einmal lesen. Und berauscht euch nicht mit Wein, was zu Zügellosigkeit führt, sondern werdet mit Geist erfüllt, indem ihr untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt und sagt Gott dem Vater Dank zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Siehst du, was passiert, wenn ein Mensch mit dem Heiligen Geist erfüllt ist? Da ist eine Freude. Er hat einen Grund zum Singen, zum Spielen, dem Herrn zur Ehre. Sein Herz ist mit Lob und mit Dank und mit Freude erfüllt. Pfingsten also Nummer 2, ein Fest der Freude. Gehen wir noch zum dritten Gedanken. So wie im Alten Testament, wie wir gelesen haben, so auch im Neuen Testament, ist das Erlebnis des Pfingsten oder des Pfingsttages für einen jeden Gläubigen. Ich möchte von vornherein irgendwelche Bedenken ausräumen, dass der Heilige Geist, vielleicht ist das bloß für die Prediger, für die Ältesten, für die, die besonders heilig leben wollen irgendwie, die so ganz sich dem Gott hingeben. Aber ich bin ja bloß ein Einfacher, ich bin bloß eine Keksche, ich bin bloß ein Arbeiter und so weiter. Moment mal, dann haben wir falsch gelesen. Das Geschehen, das Pfingsterlebnis möchte Gott jedem seiner Kinder geben. Den Heiligen Geist möchte der Vater jedem seiner Kinder geben. Nicht bloß die 120 Menschen. Das ist eine weitere irrtümliche Ansicht, die ich auch aus dem Weg räumen möchte. Seht, viele sagen heute so, ja, wir feiern ja Pfingsten. Das ist also das, was da in Jerusalem passiert ist, und der Heilige Geist ist herabgekommen. Das war ein gewaltiges Erlebnis. So, und jetzt ist der Heilige Geist da. Fertig. Und all die anderen, naja, die brauchen das nicht mehr so erleben. Das erlebt man vielleicht schon bei der Bekehrung oder manche sagen bei der Taufe. Ja, wie ist das jetzt? Ist diese Erfahrung Pfingsten etwas, was jeder persönlich einzeln in seinem Leben erfahren soll? Oder ist das so etwas Pauschales, was jeder automatisch hat, wenn er ein Kind Gottes wird? Apostelgeschichte 1, Vers 15 möchte ich vorher noch erwähnen. Apostelgeschichte 1, Vers 15, lasst uns in Gottes Wort schauen. Und in den Tagen standen Petrus in der Mitte der Jünger auf. Es war eine Gruppe von etwa 120 Personen zusammen. Also am ersten Pfingsten waren diese 120 Personen zusammen, nicht mehr, bloß diese. Aber wir lesen später in der Apostelgeschichte noch vier weitere Begebenheiten, wo Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, nachdem sie sich bekehrt haben. Wir haben jetzt auch leider nicht die Zeit, auf jede einzeln einzugehen, aber ich möchte doch die uns hier einmal auflisten und wir können bei Gelegenheit auch zu Hause vielleicht noch weiter nachschauen. Einmal die Gläubigen in Samarien, das steht in Apostelgeschichte 8, lesen wir davon. Und es heißt da, bloß in Vers 17 lese ich, da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Das waren jetzt nicht die 120, das waren jetzt ganz andere. Auch nicht in Jerusalem, sondern in Samarien. Da war eine Gruppe, die zum Glauben kam, Menschen, die sich bekehrt haben. Und jetzt wurde über sie gebetet und sie empfingen den Heiligen Geist, so wie die 120 in Jerusalem. Wenn wir Apostelgeschichte 9 von der Bekehrung des Paulus lesen, dann sehen wir auch, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Ich lese hier bloß den 17. Vers. Und Hananias ging hin und kam ins Haus und legte ihm die Hände auf und sagte, Bruder Saul, also er war schon ein Christ, ein Kind Gottes, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du herkamst, damit du wieder sehend wirst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Hier hat jetzt Paulus sein persönliches Pfingsten erlebt. Wenn wir Apostelgeschichte 10 lesen, die Geschichte von Cornelius, von der wir schon gelesen haben. Diese werde ich jetzt überspringen. Wir haben den Bibelvers schon gelesen. Und dann noch eine weitere Begebenheit in Apostelgeschichte 19. Hier waren es jetzt wieder andere Menschen, andere Christen, die aber ebenfalls, darf ich sagen, Pfingsten persönlich erlebt haben. Es heißt hier in Apostelgeschichte 19, im sechsten Vers, und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Vier Begebenheiten, weitere Begebenheiten in der Apostelgeschichte, und jedes Mal haben Menschen nach ihrer Bekehrung dasselbe oder sowas Ähnliches erlebt, was die 120 in Jerusalem erlebt haben. Verstehst du, worauf ich hinaus möchte? Das Erlebnis des Pfingsten ist auch heute noch für einen jeden Einzelnen. Ein jeder gläubige Mensch, Jesus hat auch gesagt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten, auch heute noch. Und das gilt auch für dich, wenn du sein Kind bist, aber diese Kraft des Heiligen Geistes noch nicht erlebt hast. Wenn du sagst, ich weiß nicht wirklich, was du meinst, wenn du so von Pfingsten redest, dann bete darum, wie Jesus gesagt hat, und du wirst sehen, Gott möchte auch dir diese Erfahrung schenken. Und abschließend, das Fest des Pfingsten war auch, wie wir es im Alten Testament gesehen haben, ein Tag oder ein Fest, wo sie freiwillig Gott eine Gabe gebracht haben. So auch im Neuen Testament, wenn wir Pfingsten erleben wollen oder erleben möchten, dann gehört es auch zu Pfingsten dazu, dass wir sagen, Herr, ich bringe freiwillig, ich gebe dir das, was ich habe, das, was ich bin, Das, was ich besitze, ich gebe es dir freiwillig. Nicht, weil ich muss, nicht, weil ich muss so und so viel Prozent oder etwas geben. Nein, sondern ich gebe es mit Freuden und ich gebe es freiwillig. Also eine Hingabe an Gott. Ich habe mir hier etwas kopiert, was ich sehr schön ausgedruckt, ausgesprochen finde. Es heißt hier so, was ist Hingabe? Hingabe ist eine eindeutige, wohlüberlegte Handlung, bei der ein Mensch sein Leben dem Herrn übergibt, sodass er nach seinem Willen darüber verfügen kann. Unser eigener Wille wird mit dem Seinen vertauscht. Wir geben unsere Rechte auf und erkennen sein Thronrecht an. Es bedeutet, alles für den einen aufzugeben, der alles für uns aufgegeben hat. In jedem Leben gibt es einen Thron. Der natürliche Inhaber dieses Thrones ist das Ich. Hingabe findet dann statt, wenn das Ich entthronisiert, also weggemacht wird, und der Herr Jesus gekrönter König wird. Dann können wir aus vollem Herzen sagen, nun nimm mich dir zu eigen hin, gehör ich dir doch schon, regiere völlig Herz und Sinn, sitz du, Herr, auf dem Thron. Das ist eine freiwillige Gabe an Gott. Wenn wir sagen, Herr, ich danke für alles, was du mir getan hast, danke für die Vergebung, danke für das Heil, aber ich sehe, ich möchte mich dir ganz hingeben, ich möchte mich dir völlig hingeben. Und weißt du, das beste Beispiel der Hingabe ist Jesus für uns. So wie er sich hingegeben hat, im Willen des Vaters, wie er den Himmelsthron verlassen hat, Knechtsgestalt angenommen hat, sich erniedrigt hat, obwohl er es im Himmel viel schöner haben könnte, aber er hat das alles entsagt. Er hat sich für uns dahingegeben. Und jetzt erwartet oder möchte Gott, dass wir auch uns freiwillig ihm wieder zurückgeben. Dass wir das, was er uns geschenkt hat, ihm freiwillig wiedergeben, so wie Abraham damals seinen Sohn freiwillig Gott geopfert hat, nachdem Gott ihm gesagt hat, er soll das tun. Dass wir sagen, Herr, ich möchte dir ganz gehören. Ich übergebe mich dir ganz. Gib mir, Herr, was du willst, wie viel du willst und wann du willst. Mache es mit mir, wie du es für gut hältst und wie es dir am besten gefällt und am meisten zu deiner Ehre gereicht. Stelle mich hin, wohin du willst und tue mit mir in allem nach deinem Wohlgefallen. Ich bin in deiner Hand. Drehe und wende mich um und um, wie es dir auch gefallen mag. Siehe, ich bin dein Knecht, für alles bereit, denn ich wünsche nicht mir, sondern dir zu leben. O möchte ich dir nur würdig und vollkommen leben. Dein Wille sei der meinige, und mein Wille folge allezeit deinem Willen und stimme vollkommen damit überein. Diese Worte hat ein Bruder Kempis geschrieben, als er diese freiwillige Gabe Gott gegeben hat, als er sich ganz Gott hingegeben hat. Die Zeit ist abgelaufen. Und ich möchte mit dem Vers aus Apostelgeschichte 19, Vers 2 abschließen. Die Frage, die Paulus einmal gestellt hat, es ist ein Bibelvers, bloß die kursiv gedruckten Worte, die habe ich verwechselt, ausgetauscht, anstatt Mehrzahl habe ich das zu Einzahl gemacht. Aber Paulus hat die Jünger dort in Ephesus gefragt, und ich möchte die Frage jetzt jedem persönlich stellen, die lautet so: Hast du den Heiligen Geist empfangen, nachdem du gläubig wurdest? Hast du Pfingsten erlebt, so wie die 120, so wie die in Samarien, so wie Cornelius, so wie Paulus, so wie die in Ephesus und viele andere? Möge Gott uns helfen, diese Frage in unserem Herzen zu bewegen und uns zu prüfen. Man könnte natürlich noch viel mehr zu Pfingsten sagen. Das kann man nicht alles in einer Stunde. Aber dass wir uns diese Frage vor Gott im Gebet stellen. Und wenn wir merken, uns fehlt diese Kraft, uns fehlt dieses, wir können nicht davon reden, dann lasst uns den Herrn bitten, wie die Jünger es getan haben, und sagen, Herr, send auf mich auch diesen Geist herab. Gott helfe uns und Gott segne uns. Amen.